Kayvan Uncut mit Kayvan Sufi-Siyavash und Alexander Kühn.
Ja, hallo Kayvan, grüße dich.
Ja, Alex, ich grüße dich auch.
Lass uns das super emotionale Thema von heute, Volkswagen, ganz am Ende bearbeiten, dass sich da so ein bisschen so die Emotionen noch aufstauen. Und da gibt's ja auch einiges zu besprechen. Aber ich möchte gerne mit dir heute mit Friedrich Merz starten.
Der hat für mich.
Ja. Ja, wir wollen ja die Zuseher mit den aktuellen News versorgen. Und Friedrich hat gemeint, wir sollten doch auf den Bankkonten das befindliche Geld einfach mal mobilisieren.
Ja. Es läuft darauf hinaus, ich meine, Friedrich Merz ist ein BlackRock-Mann und Friedrich Merz vertritt auch den Great Reset. Und im Great Reset geht es ja am Ende darum, dass Menschen, die zu viel besitzen, ja noch eine Form von Freiheit haben, Ausweichmöglichkeit, weil sie mit Geld theoretisch noch was machen können. Das kann man ja auch alles unterbinden, wenn das Bargeld verboten wird und man sagt, du musst bis dann jene Summe ausgegeben haben oder nur für das ausgeben. Und wenn wir das Geld freiwillig ausgeben, indem man uns gängelt, dann ist das Problem auch schon mal gelöst, weil jemand.
Oder über die Steuern.
Ja, oder so. Also das ist lustig, dass Friedrich Merz, der ärgert sich natürlich darüber, dass es eine sogenannte Kaufzurückhaltung gibt, weil der Bürger das Gefühl hat, und zwar zu Recht, dass man diesem Staat insofern nicht mehr über den Weg trauen kann, dass man heute nicht weiß, was er morgen macht, weil was er gestern gesagt hat, spielt keine Rolle mehr. Da sparen Menschen in so einer Situation. Das stört ihn ein bisschen, weil er würde ganz gerne, dass das Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, damit dort konsumiert wird. Nur in Zeiten wie diesen ist es ganz normal, dass Menschen sagen, ich spare für schlechte Zeiten, weil die sind ja jetzt schon. Und das ist eigentlich vernünftig. Und wenn Merz Menschen dazu auffordert, unvernünftig zu sein und spendabel zu sein, dann gehe ich immer davon aus, dass er sie für so schlau hält, wie er selber ist oder seine Parteigenossen. Das ist aber nicht so. Deswegen, das wird auch nichts passieren.
Ja, in dem Zusammenhang gibt es ja auch einen Medienvertreter, den Julian Reichelt. Da gibt es jetzt ja auch verschiedene Stimmen aus der alternativen Szene. Einige bezeichnen ihn als U-Boot der CDU. Wie siehst du den Kerl?
Ja, Julian Reichelt hat bei der Bild-Zeitung gelernt. Die Bild-Zeitung hat ja eine Agenda, was sie immer unterstützt. Das hat Reichelt nie abgelegt. Ich glaube, der schläft auch unter einer Amerika-Flagge privat oder so. Und wenn er die tauscht gegen eine mit so einem David-Stern drauf, nichts dagegen zu sagen. Aber wenn man sich da jetzt politisch gemein macht, dann ist man eben alles andere, aber eben nicht unparteiisch. Ist auch immer sein klares Bekenntnis. Das erlebe ich bei dem einen oder anderen YouTuber, so vernünftig die sind, die schlagen immer mit aller Vehemenz, deswegen gibt es sie auch noch am Markt, auf Gaza ein. Da gibt es jetzt jede Menge Spinner inzwischen in Gaza, das hat es immer schon gegeben und sehr viele von denen, die zu uns kommen, sind hochaggressiv, aber wenn ich mich über Gaza unterhalte, unterhalte ich mich über 99% sind Frauen und Kinder, die da nicht weg können. Man darf ja nicht vergessen, ein Gelände so groß wie Bremen, da werden Bomben auf dich geworfen, weil da Terroristen auch sind, also Menschen, die sich wehren. Der Terrorismus, der kommt ja nicht von ungefähr. Und das trifft auf jeden Fall dann die Falschen. Und da ist ja die Verhältnismäßigkeit auch nicht mehr gewahrt. Deswegen gibt es ja auch, auch was Südafrika angeht, Anzeigen. Und in dieser Agenda ist eben auch ein Reichelt da. So viele Sachen, die er sagt, die vernünftig sind, aber wer bezahlt den eigentlich? Und das ist ja klar, Julian Reichelt hat im Hintergrund einen sehr, sehr reichen Mäzen. Und wie das immer so ist, das kann keine unparteiische Presse sein. Gibt's bei uns ja nicht. Also herzlichen Dank an alle, die Apolut am Laufen halten. Das sind ganz, ganz viele Stimmen, deren, wo jetzt nicht einer kommt und sagt dazu, ich übernehme das alles, aber da musst du das jetzt gut finden und über das darfst du gar nicht mehr reden. In dem Moment wäre man genauso wie die üblichen Verdächtigen. Reichelt ist auch jemand, der streut, also der steckt ja auch hinter Apollo News. Von daher baut er ein kleines Imperium auf und er ist praktisch jemand, der handelt im Auftrag von X, um Meinung zu pushen. Ich finde die Sachen natürlich gut gemacht, ist klar. Also man muss sich dagegen sagen. Die Bild-Zeitung und die dort gelernt haben, wissen schon, wie man Journalismus so macht, dass du sagst, ja, sehe ich genauso. Das ist Häppchenjournalismus, das ist Propaganda, die funktioniert ja, ist ja unabhängig vom Bildungsgrad. Aber er ist halt weit davon entfernt, ein neutraler Player zu sein und kritisch zu sein, sondern er steht eben auf der anderen kommerziellen Seite und würde ganz gerne andere Verhältnisse haben. Ich habe es aber schon mal gesagt, ich habe große Probleme mit der GZ-Gebühren, weil die unser Geld dazu benutzen, uns das Gehirn zu frisieren. Aber die Idee, dass jeder Bürger einen Beitrag leistet, ja, einen Beitrag und vielleicht auch freiwillig leistet und dann gibt es in den Rundfunkräten per Lustfahren die Bevölkerung und nicht nur Leute mit Parteibuch, da stehe ich weiterhin dahinter. Ob man dieses System, diese Gruppe jetzt reformieren kann, das BC schwarz, aber die Idee, wie das sagen soll, die finde ich gut. Ich glaube, uns ist nicht damit gedient, wenn wir ARD und ZDF abschaffen, um sie durch lauter Reichels zu ersetzen, die dann irgendwie Amazon, Apple, Washington Post, Jeff Bezos, wenn das alles reiche private Menschen sind, weil die sind bestimmt nicht neutral. Und das sehen wir ja auch bei, wie unsere Haltung dann im Kopf auch komisch ist. Viele würden Elon Musk, weil er so ein bisschen Widerstände lässt und sagen, ja, wir können frei publizieren oder einigermaßen frei publizieren, weil dem ja X gehört. Aber stell dir mal vor, der ändert morgen seine Meinung und dann publizieren wir halt dann doch nicht mehr. Es kann nicht sein, dass Massenmedien in der Hand von einigen reichen Privaten sind oder aber durch entsprechende Rundfunkräte mit Parteibuch ausgestattet sind, das Mehrheitsbild zu verhindern suchen. Wir haben da ein generelles Problem. Das war aber immer so, dass das, was wir lesen, nicht die Meinung ist, sondern das ist die veröffentlichte Meinung und die hat mit der öffentlichen Meinung ja nichts zu tun. Sie wird nur von der Öffentlichkeit gern übernommen, deswegen will man sie ja kontrolliert haben, damit die Menschen, wenn sie sagen, ich finde, ich meine, das ja aus Argumenten zusammensetzen, die man ihnen hat vorher zukommen lassen. Und das, was du nicht weißt, damit kannst du auch nicht argumentieren, es sei denn, du greifst zu einem Buch. Wenn du das aber dann publizierst und es erreicht wiederum Massen, dann wird dir der Kanal abgestellt. Also so viel zum Thema Pressefreiheit. Pressefreiheit beginnt in den Redaktionen bei der inneren Pressefreiheit. Ein Julian Reichel dürfte keine Opposition zur israelischen Politik nehmen, da wird ihm sofort das Geld entzogen. Und es gibt eine klare Agenda, die er fährt, aber er ist sehr geschickt darin, das zu verschleiern. Trotzdem ist das, was er macht, gut gemacht und viele der Dinge, die er publiziert, das sehe ich auch so, aber trotzdem mache ich mich mit dem nicht gemein. Das mache ich aber auch nicht mit der Süddeutschen Zeitung, der Bild-Zeitung, der Berliner Zeitung zum Beispiel oder der Taz. In all diesen Gazetten stehen Sachen, wo ich sage, da bin ich der Meinung, aber das meiste er eben nicht. Und dann heißt es, wie ich denke, du hast doch das Blatt abonniert. Redaktionen sind wie Parteien, keine wirklich homogenen Veranstaltungen. Und es gibt immer wieder Menschen, die nach oben drängen und anders sehen. Da kommt dann irgendwann der Chefredakteur und sagt, es gibt doch eine Blattlinie. Das haben wir auch gesehen bei bei Chaudhry, der ja auch für die Süddeutsche mal gearbeitet hat. Hieß es, das können Sie ja nicht mehr machen. Das muss dir klar sein. Ich glaube, sagen zu können, dass bei Apolut sind wir unabhängig. Also bei Apolut kann jemand kommen, gibt es ja auch Leute, die sagen, die Klimadebatte, das sehe ich vollkommen anders. Und der andere kann sagen, wieso, ich bin da beim Mainstream und trotzdem fordert A nicht, dass B rausgeschmissen wird. Und der Chefredakteur, den es bei uns ja so nicht gibt, sagt dann auch nicht, das können Sie jetzt nicht mehr sagen, wir stehen auf der Seite. Das war früher normal, das wünsche ich mir, dass es in Redaktion ein Bild der Gesellschaft gibt, wo man sagt, lass uns mal eine andere Perspektive einnehmen. So, das macht Reichelt nicht. So, Reichelt kriegt Geld von X und hat seine Perspektive und die ist eben X und sie ist nie Y. Und sie ist vor allem nie A bis Z, das ist, was ich sagen möchte.
Gut, dass wir den auch abgehakt haben. Was macht denn Apolut zur US-Wahl?
Ja, Apolut zur US-Wahl wird etwas tun, was ein Herzenswunsch der gesamten Redaktion war. Wir haben eine Stundensendung über mehrere Stunden und wir machen das live. Da lege ich großen Wert drauf. Wir haben uns die letzten Wochen wirklich hingesetzt und überlegt, okay, wie können wir das machen? Das geht natürlich nicht, indem man ganz viele Leute in ein Studio bringt, weil die wir haben wollen, die sind oft an Orten, wo man sie nicht gleichzeitig hinbringen kann. Wir haben Schalten nach Amerika, um das nur mal zu sagen. Wir haben sehr, sehr viele hochkarätige Gäste, wo wir alle 20 Minuten mindestens eine dieser hochkarätigen Gäste durch die digitale Tür kommen lassen, zu denen wir schalten und auch die unterschiedlichsten Perspektiven beleuchten, was das eben bedeutet. Was ist überhaupt Amerika? Wie funktioniert das Wahlsystem? Wer sind die Kandidaten? Was ist deren Biografie? Weil wir wissen ja nur so schemenhaft, dass alles, was von Kamala Harris kommt, spitze ist und Donald Trump ist ein totaler Idiot. Ich möchte an der Stelle darauf hinweisen, Joe Rogan hat jetzt gerade mit ihm ein Interview gemacht auf seiner Plattform. Das geht über 2,5 Stunden und obwohl es, als ich eingeschaltet habe, 40 Millionen Klicks hatte und 500.000 Kommentare, ist es nicht bei den YouTube-Trends. Da sehen wir es wieder. Also das ist natürlich manipuliert und da kommt der Donald Trump anders rüber. Ja, vernünftiger, menschlicher, anders. Einfach mal angucken. Es muss nicht 3 Stunden sein, aber eben nicht so, wie man das so kennt, so wie er auch auf Wahlkampfreden oft gezeigt wird. Aber das sind immer nur Ausschnitte, die man eben hochpoliert. So ist dieser Mann nicht. Der hat durchaus sehr vernünftige, sachliche Ansätze, wirkt da sehr bescheiden, geradezu verletzlich und einfach angucken, einfach sagen, wie wirkt das auf mich? Von daher versuchen wir eine Sendung zu machen, die insofern neutral ist, dass wir uns nicht auf eine Seite schlagen, das ist auch nicht unser Job, aber wir stellen unter anderem auch die Frage, warum wir denn ständig darauf getrimmt werden, dass wir den Trump gut finden, schlecht finden sollen und Kamala Harris, was hat das denn mit uns zu tun? Ja, weil es wird jemand anders und ich glaube, es wird ein Mann dieses Mal, den wir schon mal hatten. Wie soll ich dann dazu stehen, wenn es vorher hieß, der ist blöd, muss ich dann gegen den Präsidenten sein? Da bin ich ja gleich Anti-Amerikaner, oder? Muss man aufpassen. Also, das wollen wir machen. Im Übrigen haben wir 2 Moderatoren, die man auch kennt. Wir haben nur sehr bekannte Menschen, freue ich mich sehr, dass sie Bock drauf haben und die dann eben auch ihr persönliches Amerika-Bild zwischen den Moderationen preisgeben, weil wir sind alles andere als irgendwie Amerika-Hasser, im Gegenteil, wir mögen die Vereinigten Staaten sehr, es gibt ja sehr viele Dinge, die wir an den Vereinigten Staaten mögen, aber eben nicht alles und das wird in 6 Stunden abgebildet und wir werden natürlich auch erklären, was hat es denn mit diesen Swing States auf sich, ja, wenn ich jetzt mal spontan jemanden fragen würde, Swing States, dann kann es das nicht jeder sagen, die sind ja die Staaten, wo man sagen kann, die sind das Zünglein an der Waage, es gibt Staaten, wo man sagt, traditionell, so wie früher eben Bayern Bayern war CSU. Das ist in Amerika auch so. Gibt's also so CSU-Staaten, sage ich mal. Und es gibt Staaten, die, wo es auskommt, dann mehr Wahlmänner zu haben, heißt noch lange nicht gewonnen zu haben. Das wird alles erklärt. Und der rote Faden bei unserer Sendung wird sein, was bedeutet der, wenn A oder B gewinnt, für Deutschland natürlich? Also das ist eine ganz klare Sicht, weil das ist das als Benefit, was den Apolut-User interessiert. Was bedeutet das denn für mich? Hat das auf mich irgendeinen Impact? Womit ist zu rechnen, was sich in Deutschland ändern wird, wenn Trump oder Kamala Harris in Zukunft die Flagge der Freiheit durch die Gegend fahren und dabei die Bärte ansengen? Was bedeutet das für Europa? Also Stichwort Ukraine-Krieg, Verhältnis Russland, auch das haben wir. Und was bedeutet das für Middle East? Ja, weil da ist die Frage eben, ja, und da kann man, glaube ich, schon Tendenzen sagen, also kann ich schon mal aussprechen. Donald Trump ist, wenn er sich nur mittelmäßig daran hält, was er gesagt hat, gut insofern für Osteuropa, dass er alles dafür tun wird, um den Konflikt in der Ukraine zu beenden. Er wird das wie ein Geschäftsding versuchen zu beenden. Bin mal gespannt, ist dann angekündigt, also es geht. Der wird dann sagen, ja, vielleicht will auch die Presse deswegen das nicht, weil wenn einer das will, geht das schon. Der wird da einen Deal machen. Und in Middle East ist es eben so, er ist ja jemand, der voll auf der Seite der israelischen Regierung steht. Er ist ein Netanyahu-Fan. Das bedeutet nicht sehr viel Gutes für die Palästinenser. Ich glaube, das kann man sagen. Aber da gibt es eben so viele Themen, ob Deutschland mehr in die Verantwortung geht, vielleicht raus aus der NATO, Energieversorgung mit Russland wieder aufnehmen. All diese Dinge, die werden wir versuchen zu klären mit unseren Korrespondenten, die es aus den unterschiedlichen Sichtweisen beleuchten. Aber es werden auch Psychologen dabei sein, die uns mal erklären, sag mal, diese Fixierung auf Wahlen, da kommen zwei Heilsmänner oder Heilsfrauinnen. Was ist da los mit uns? Was ist denn da tiefenpsychologisch eigentlich zu erklären? Damit man mit einem anderen Blickwinkel rausgeht, als der vom ZDF immer verkauft wird, so mit Thewissen und so, hör zu, das ist so wie Zuckerwatte oder McDonald's, du gehst zu McDonald's, um dich gesund zu ernähren, du kriegst aber bei McDonald's nur McDonald's, ja, man kann doch anders essen und wenn man sagt, naja, die haben auch italienische Wochen, das ist das eben nicht. Und einfach mal auch Wahl hinterfragen, seit wann gibt es eigentlich die Wahl mit der Ausrichtung, dass es eben nur gewählt werden kann, gab sich auch mal das Losverfahren, seit wann gibt es das nicht mehr, wer hat das abgeschafft, das hat viel mit Amerika zu tun und auch mit der Französischen Revolution, dass die Leute am Ende ein Paket bekommen, sagen, interessant. Ich glaube, ich muss mich da schlau machen. Es wird unterhaltend sein. Wir werden was dazulernen. Und es wird aber auf der anderen Seite auch so, dass das lustig ist. Weil es ist auch Show. Das muss man sagen. Also Amerika ist die ganz große Show. Und wir sollten es als Deutsche augenzwinkern betrachten. Weil für uns gibt's ja gerade ein interessantes Zeitfenster. Die Vereinigten Staaten sind im Moment so stark mit sich selber beschäftigt. Und das wird auch eine Weile so bleiben, dass wir vielleicht jetzt die Möglichkeit haben, uns aus diesem Klammergriff zu lösen und sagen, wir wollen wieder einen eigenen Weg gehen in Europa, in Eurasien, mit Russland, mit China und wir wollen vor allem ein Land der guten Nachbarn sein und nicht der große Bruder hat uns gesagt, wir sollen uns mit A und B schlagen und deswegen hat er uns auch gleich die Raketen hingestellt, die wir nehmen müssen und er drückt dann drauf, wenn er es für richtig hält. Das wird alles in der Sendung drin sein. Also ich bin sehr gespannt und wenn der Strom fließt und die Leute Bock drauf haben zwischen 11 und 15 Uhr, dann können sie einschalten live, aber wir werden das natürlich auch aufzeichnen, später ins Netz stellen und kleine Slots dazu packen, sodass man später praktisch wie beim Sport best of so auch unterschiedliche Aussagen sehen kann. Also ich würde mich sehr freuen, wenn Leute einschalten, weil durch eure Unterstützung ist das ja alles möglich, deswegen danke. Wenn ihr andere Presse wollt, lasst ein Abo da, tragt euch in Newsletter ein und da werdet ihr sehen, dass wir eure Botschaft sehr wohl verstanden haben, nämlich mehr aktuellere Berichterstattung, das machen wir ja die ganze Zeit, deswegen gibt es auch dieses Format und dass wir das nicht so machen, wie das in Österreich zum Beispiel läuft oder auch in neuen Ländern, da wählt das Publikum und da kommt ein großer Bruder und erklärt, wie das zu interpretieren ist. Wir haben das verstanden und wir gehen live raus mit aktueller Berichterstattung, haben wir so noch nicht gemacht und ich bin gespannt, wie es euch gefällt.
Ich auch, ich freue mich auch drauf. Ja, du hast gerade ja schon Israel angesprochen. Ich weiß, das ist auch ein Herzthema Israel, Iran, Palästina für dich. Da gab es vor ein paar Tagen einen angeblich sehr erfolgreichen Schlag der Israelis gegen den Iran. Ausschaltung der Flugabwehr, Raketenmanufakturen wurden angeblich zerstört. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die sagen, das war der größte Erfolg. Jetzt kann Israel durchmarschieren im Sinne von, die Verteidigung ist niedergeschlagen. Ein anderer Analyst aus Amerika, der Scott Ritter, sagt, nee, die Lage, die Evidenzlage sieht ein bisschen anders aus. Das ist vielleicht auch viel Propaganda. Hast du da genauere Infos?
Ich kann nur sagen, wir gewinnen, was diesen Schauplatz angeht, sind wir genauso erfolgreich militärisch, wie wir ja seit Jahren in der Ukraine gewinnen. Das kann man 1:1 übertragen. Man sagt dann immer, ja, die Mullahs oder auch Putin, das ist ja dasselbe, böse Männer, die haben ihre Ziele nicht erreicht. Das mag sein, aber haben wir denn unsere Ziele erreicht? Doch überhaupt nicht. Ich meine, wenn Man muss sich eins sagen, nur zu, wenn man auch die israelische Regierung immer an den Pranger stellt. Die israelische Regierung unter Netanyahu, eine ganz spezielle Regierung, Hardcore-Zionisten mit ein paar echten Fundis, also homophobe Rassisten, die von sich auch behaupten, sagen, es ist in Ordnung so, wir Herrenrasse oder auserwähltes Volk, das finden wir super. Es war nicht alles schlecht damals, solche Typen sind das, also das will man gar nicht haben. Wir haben ja ein sehr verklärtes Bild von Israel. Haben ja viel dafür getan, um im Vorfeld auch Kampfjets Richtung Teheran zu schicken, die ja in der Luft aufgetankt werden müssen, weil sie ja gar nicht die Reichweite haben bis nach Teheran. Das sind ja über 1500 Kilometer und die sollen ja auch wieder zurückkommen. Das heißt, da gibt's eine Logistik und die ist natürlich nicht aus Israel, weil zum Beispiel 80% der Flüge, die als Aufklärung über Gaza stattfinden, um dann Ziele zu taggen, die man mit Bomben beschmeißen kann, mit amerikanischen Bomben und britischen Bomben. Also 80% dieser Flüge werden durch Amerikaner durchgeführt, dann nochmal 15% durch die Briten. Das darf man nicht vergessen, also Balfour. Es fliegt weiter. Und dann der Rest ist die IDF. Der Krieg wäre sofort zu Ende, wenn die beiden Kolonialmächte, das ehemalige Kolonialmacht Britannien und Amerika, das nicht machen würden, wird immer vergessen. Wenn also die Israelis irgendetwas machen und der große Bruder Amerika distanziert sich, das ist dieses Spiel guter Bulle, böser Bulle, wie man das so von Verhören kennt. Das ist lächerlich. Sie haben Raketen und Kampfjets nach Teheran geschickt. Das darf aber keiner wundern, weil das ist ja nochmal eine Hightech-Macht. Einen dürfte eher wundern, wie war es eigentlich möglich, dass hunderte von Raketen des Irans erreichen konnten. Weil, das wird immer vergessen, der Iran inzwischen, was das angeht, Technologie hat, die so gut ist, dass die in den späten 90ern sogar mit den Israelis entwickelt wurde. Warum? Weil beide einander was zu sagen hatten oder zu geben hat, technisch. Sind nicht stehen geblieben. Ein Großteil der Drohnen, die über der Ukraine eingesetzt werden, kommen aus iranischer Produktion. Das sind Hyperschallraketen, die mit bis zu 13, 14, 18.000 km/h fliegen können. Und da sind im Moment noch konventionelle Sprengköpfe drauf. Ich glaube auch nicht, dass Iran einen Atomsprengkopf entwickeln möchte, weil das wäre unislamisch. Das würde mich sehr wundern, wenn die das machen würden. Aber die Gefahr besteht natürlich immer, wenn man ein Atomprogramm hat, dass man Plutonium generieren kann. So, das ist ja auch der Sinn von Atomanlagen, wissen ja viele nicht. Das ist ja die zivile Ausgabe eines militärischen Programms, um Plutonium billig zu bekommen. Brauchst du solche Meile, die das hinbekommen, und der Strom, den man uns verkauft, ist das Abfallprodukt. Das wird immer vergessen. Also da gibt es noch eine Agenda zwischen der Internationalen Atomenergiebehörde und der Zielordnung. Wenn es irgendetwas gibt, was dem Image von Atomkraft schaden könnte, dann muss man das erst dem Militär vorlegen, und wenn die sagen, veröffentlichen, dann ja, wenn nicht, das wissen die Leute gar nicht. Also die halten, man hat das Manhattan-Programm bei einer sehr teure Angelegenheit, und eine Bombe zu bauen, können wir diesen Bombenstoff nicht billiger herstellen. Ja, durch zivile Meiler, die dann aber die Plutonium produzieren, weil es gibt auch welche, die das nicht produzieren, die sind aber nicht am Start. Frankreich ist die drittgrößte Atommacht, wissen auch viele nicht, mit 300 Atombomben. Und die haben 53 Atomkraftwerke, wovon 25 am Netz sind. Wie viele davon produzieren eigentlich Plutonium? Nur so Fragen, die ich mal in den Raum werfe. Also nochmal zurück in Iran. Da belauern sich zwei Kräfte, die stellvertretend sind, weil eins ist ganz klar, der Iran weiß genau, dass er Israel nicht tatsächlich angreifen würde. Das könnte er, weil dann würde man ihn zu Asche machen, dann würden die alles auf ihn draufschmeißen, was geht. Der ist ja umgeben von Ländern, wo amerikanische Raketen stehen, die Atomsprengköpfe hätten. Aber das wissen die anderen eben auch. Deswegen hieß es, greifen sie nicht spezielle Anlagen an. Wenn du heute den Iran angreifst, dann weiß genau Russland und China, dass sie gemeint sind. Das ist ja in ihrem Vorhof. Und dass das an Technologie der Iran dann möglicherweise nicht hat, das wird ihm dann geliehen. Das heißt, dann kommt die mobile Atomrakete per Lastwagen über die Grenze. Das sind ja riesige Grenzen. Und dann liefern Aufklärung und Technologie und Abwehrraketen auch die Chinesen. Das weiß man in Washington DC, das weiß man in Tel Aviv. Weil man hat ja auch erkannt, dass man etwas aufrechter hält, eine Art von Image, weil China und Russland treffen sich in Kasan. Der Iran spielt eine wesentliche Rolle, ist große Deals eingegangen, aber ja nicht nur mit China, sondern auch mit Russland und mit Indien, Wirtschaftsdeals. Die BRICS-Staaten sind inzwischen so große Macht, dass sie genau wissen, die Vereinigten Staaten tun immer noch so als Image, dass sie das Recht durchsetzen, haben aber etwas überhaupt nicht verstanden. Wenn die NATO irgendwo einmarschiert, was nicht NATO-Land ist, dann wird das vom Rest der Welt als die Faust eines weißen Kolonialisten wahrgenommen. Das wird immer vergessen. Das heißt, die NATO ist kein Bündnis, was für Recht und Ordnung steht, sondern da kommt der weiße Mann, der Kolonialist, der in Indien noch bekannt ist als Brite, in die Vereinigten Staaten, wo immer sie auftauchen, und der kommt dann und schlägt irgendwo drauf. Und da haben sich die anderen inzwischen verbündet. Du kannst sie militärisch nicht mehr besiegen. Und das sehen wir in der Ukraine, das schwelt jetzt schon seit sehr, sehr vielen Jahren, muss man dazu sagen. Und es ist militärisch nicht zu gewinnen. Und zwar nicht, weil wir so schlecht sind, sondern weil die anderen so stark sind. Du kannst das nicht gewinnen. Du könntest natürlich eine Atombombe an die Grenze knallen, aber da kommen fünf andere rüber. Das ist ja die Doktrin. Wer zuerst drückt, stirbt als Zweiter. Also von daher, weil du mich direkt gefragt hast, das ist für uns inszeniert. Ja, und man hat ja auch ganz offen darüber nachgedacht, ob er den Regierungschef ausschaltet. Das wäre dann die Ermordung eines Präsidenten. Das heißt dann, guck mal, das können wir in Teheran machen, das können wir auch in Russland machen, das können wir auch in Peking machen. Das wird doch von der Restwelt beobachtet. Und die haben sich inzwischen untergehakt. Der Zug ist abgefahren. Wir müssen akzeptieren, dass wir in einer multipolaren Welt sind. Und da können wir noch so lange dämonisieren. Die Länder, die wir nicht mögen, bestehen nicht aus Wilden. Das sind sehr alte Zivilisationen, die keinen Bock mehr haben auf Kolonialismus. Und ja, im Zusammenschluss sagen, hallo Schulhofschläger und deine Spaßtruppen, dann lass mal sehen. Und wir sehen es ja, dann kann der Herr Zelensky hier herumfahren oder irgendwelche Leute von der deutsch-israelischen Gesellschaft sagen, wir sind kurz davor zu gewinnen. Man gewinnt sowas nicht mehr. Wir müssen jetzt anfangen, miteinander zu reden. Das ist der Stand der Dinge.
Ja, wir haben noch vier Themen. Schöne Tasse, by the way. Wir haben noch den Ballweg haben wir noch auf der Agenda. Den habe ich mir noch rausgesucht. Gibt es aktuell Neuigkeiten? Hast du was gehört?
Ja, zum Michael Ballweg, an ihm soll ein Exempel statuiert werden. Das war ja ein Bürger, der bis vor seinen Demonstrationen relativ unpolitisch war, seinen Weg gemacht hat, IT-Spezialist. Dann wollte er eigentlich ein Jahr Pause machen. Dann ging das mit Corona los und da hat seine Frau zu ihm gesagt, hey, da kannst du mal die Technologie einsetzen, Leute vernetzen, hat er getan. War ungewöhnlich erfolgreich und das ist eine nicht kontrollierte Bewegung und deswegen wird an ihm ein Exempel statuiert, in dem ihm unterstellt wird, er hätte betrogen. Es liegt aber keine Anzeige eines Menschen vor, der gegeben hat. Ja, er hat ja selbst sehr viel Geld investiert. Aber stellvertretend sagt der Staat, aber da könnte jemand sich betrogen fühlen und für den klagen wir jetzt. Und dann machen wir auch gleich 60 Prozesstage. Wer soll das bezahlen? Danach bist du eigentlich ruiniert, selbst wenn du Recht bekommen hast. Und deswegen ist der Mann erstmal damit beschäftigt, buddhistisch auf der Linie zu bleiben, mit seinen Anwälten sagen, okay, es geht hier nicht um die Sache, es geht hier darum, für alle anderen zu zeigen, das passiert, wenn du nicht in unserem Sinne auftrittst und offene Fragen stellst, die wir gerne erstickt haben wollen. Da waren einfach zu viele Leute, also waren ja 18.500 auf diesem Platz und das wollen wir nicht, weil wenn das eine Demo gewesen wäre gegen Putin, dann hätten auch 1,6 Millionen kommen können. Aber da waren offene Fragen. Dieser Mann wollte zum Beispiel das Grundgesetz zurück. Er wollte einfach, dass diese willkürliche Aufhebung der Rechte gestoppt wird. Und wer ist er? Na, er ist jemand, der das Ganze bezahlt, ein Bürger, und der soll wieder zurückgestuft werden auf Untertanen. Das wird an ihm statuiert. Ich glaube aber nicht, dass das funktionieren wird, weil ich kenne ja Michael Ballweg, der ist mental ein sehr stabiler Kerl. Gruß geht raus.
Von meiner Seite natürlich auch. Kurzer Schwenker nach Norwegen. Da gab es eine interessante Meldung. Die haben dort ein Gesetz verabschiedet, dass die reine Kartenzahlung, also die Cash-Zahlung wieder verpflichtend gemacht hat. Wie ordnest du die Nachricht ein?
Ich finde das eine sehr gute, manchmal wundert man sich auch, ne, über diese Länder.
Woher kommt das?
Ja, woher das kommt, weil Länder wie Norwegen oder auch Schweden natürlich ganz besonders, die setzen ja, also ja, da oben Skandinavien setzt sehr stark auf Digitalisierung. Übrigens am härtesten in dieser Region ist das eher Holland, wo das ganz schwierig wird inzwischen zu bezahlen. Aber ja, auch in Deutschland gibt es ja viele Läden, wo du gar nicht mehr bezahlen kannst. Übrigens, die müssen manchmal sogar einen teuren Preis bezahlen. Ich möchte an eine Firma erinnern, es gab eine Firma, ich darf sie nennen, ich gibt es ja nicht mehr, Gravis. Gravis hat viel Apple-Computer verkauft und als sie angefangen haben, nur noch Cash zu akzeptieren, bin ich nicht mehr hingegangen. Gravis gibt es nicht mehr. So, und das ist das, was man tun kann. Wenn Leute sagen, wir nehmen kein Bargeld mehr, dann rate ich allen, die sagen, schön, dann komme ich nicht mehr. Und dann werden die sehen, was passiert. So, man kann ja leider auch seine GEZ-Gebühren nur digital bezahlen. Also, dass Norwegen sagt, wir bestehen auf Bargeld, ist für mich insofern gut. Ich weiß nicht, ob das so eine Verarschung ist, weil Bargeld bedeutet Freiheit. Ich kann es immer nur sagen. Übrigens an der Stelle, der Konzertveranstalter Grasa Guru veranstaltet eine Tour mit Wolf of Wall Street, also dem Herrn Wolf, den wir auch alle kennen, der zum Thema digital finanzieller Komplex spricht, der auch sehr viel über Geld spricht. Da unbedingt hingehen, kann man vielleicht mal bingen, googeln oder durch eine andere Suchmaschine jagen, wo der ist. Ich glaube in Nürnberg, jetzt ab 4. geht es glaube ich los, 4., 5., 6., 7. ist der auf Tour und es kann man sich ruhig anhören, wie weit es ist, weil alle planen natürlich digitale Währungen, die man gängeln kann, die an 15 Minuten steht, die dahingehend gebunden ist, dass man anhand eines GPS, das ist ja dann auf deinem Telefon drauf, erkennen kann, wie weit du aus deinem Zentrum bist und dann wird das Geld weniger wert. Das muss man vorstellen. Also da ist praktisch die Inflation mit der Reichweite gekoppelt und das ganze ID 2020 dann auch an deinen aktuellen Impfstatus oder aber Social Media mit Kreditpunkten. Das ist ja alles, was in der Agenda 2030 mit drinsteht. Da spielt Geld eine ganz wesentliche Rolle, weil wenn du eine Person mit einer ID komplett unter Kontrolle hast und ihr dann noch das Mittel entziehst, was wir alle jeden Tag brauchen, nämlich Geld, ja, dann ist der gegängelt. Deswegen, wenn Norwegen tatsächlich da nicht nur ein Strohfeuer macht, sondern sagt, hör zu, Bargeld verpflichtend, dann bin ich dabei. Also das finde ich gut und das sollte man auch in Deutschland machen. Ich kenne da nur eine Partei, die da so vehement drauf pocht, das ist die Partei in Blau. Deswegen sind die vielleicht auch so gefährlich. Ob die es am Ende dann machen, ist eine andere Geschichte, aber ich versuche so oft wie möglich bar zu bezahlen, weil bar ist so, dann weiß niemand, wem ich Geld gegeben habe, was ich gekauft habe, das geht den Staat auch nichts an. Das ist ein bisschen unpraktischer, aber ich glaube, dass die nächste Generation sehr leichtfertig mit den Daten umgeht und ja gar keine Kreditkarte mehr hat, sondern einfach nur mit dem Handy zahlt. Aber man muss sich vorstellen, das wäre alles so ähnlich wie YouTube, dann wären wir draußen. Man hätte uns den YouTube-Account gekündigt mit allen anderen Möglichkeiten und die sind alle digital vernetzt. Du fährst an den Flughafen und von dort fährst du nirgendwo mehr hin und du kriegst auch kein Taxi zum Flughafen, weil das Taxi sofort erkennt, wem es sich nähert. KI sagt, sie wollen noch den Mann nicht abholen. Aber selbst wenn du mit dem Fahrrad kämest, ja, würde dich keiner mitnehmen, weil sie nehmen dann nur noch von deinem Handy das Geld und ihr Konto ist ja gesperrt. Da leuchtet irgendwas auf. Es sei denn, du lässt dich vorne gleich impfen, dann dürftest du direkt weiterfliegen und zwar mit Sanitär Airline irgendwo hin. Also ich finde es gut, was Norwegen macht, aber ich frage mich, warum macht das Norwegen? Die sind doch jetzt nicht besonders kritisch, also nicht was digitale Währung angeht. Aber vielleicht werde ich auch mal positiv überrascht.
Jetzt habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Die zwei letzten Themen für heute Abend. Zum Schluss kommt Volkswagen. Aber versuch doch mal, Thomas Gottschalk und die Kritik, die an ihm geäußert wird, mit Volkswagen zu verbinden.
Das ist schwierig. Also kannst du mal, Thomas Gottschalk fährt keine Volkswagen. Das kann man sagen. Obwohl, er könnte ein Fahrzeug werden, was von Volkswagen produziert wird. Das hat aber vorne so runde Lichter und ist relativ schnell und ist sportlich unterwegs. Aber bei seinem Alter schätze ich, dass er das als SUV-Variante fährt. Das sieht aus wie so ein Cayenne-Fahrer. Ist auch in Ordnung. Thomas Gottschalk hat das ja seinerzeit gesagt, als er Wetten, dass aufgehört hat, dass es da verschiedene Gründe gibt. Erster Grund war, es hat keinen Sinn, wenn er sich auf dem Stuhl die Leute auf der Couch erklären müsste. Also wer ist X und Y und wenn das dann an seine Kinder oder die Enkelkinder sagen müssen, das ist Taylor Swift und das ist der Enkel von Snoop Dogg oder wer auch immer das ist. Das ist sein TikTok da, Onkel oder Opa Gottschalk. Der andere Grund war, und es hat viele vor den Kopf gestoßen, dass er im Fernsehen nicht mehr so reden kann, wie er immer geredet hat, weil das war ja seine flapsige Art. Er hatte ja da Talent, kann man ja sagen, was man will. Mein Lehrer war ja alles in Ordnung zu seiner Zeit. Und das können er nicht mehr. Und da würde er heute einen Shitstorm auslösen und die Art von Moderation hätte er keinen Bock drauf, weil hatte ja kein Skript, da gab es ja nie einen Aircheck. Ich kenne das von mir, ich habe auch nie einen Aircheck bekommen. Wenn ich den heute hätte und dann hörst du zu, du musst jetzt aber gendern, dann wäre ich raus. Ich mache so einen Quatsch nicht. So kann ich nicht reden, ich will so nicht reden. Das ist so, das dürfen alle machen, aber es ist nicht meine Persönlichkeit. So, wie man sagt, du musst jetzt so reden oder so, das ist ja ein bisschen Parteiengelaber. So, und der hat ja ein Buch jetzt geschrieben und hat nochmal gesagt, was er die ganze Zeit schon gesagt hat, dass es in Deutschland so ist, dass man sich dreimal überlegen muss, was man sagt, sonst kriegt man sofort eins in die Schnauze. Und viele Dinge, die damals so gesagt wurden, waren damals nicht so gemeint, wie sie heute hingedreht werden. Wenn jemand damals Zigeunerschnitzer gesagt hat oder wenn Karl May von Indianern spricht, dann war das nicht rassistisch, das war die Sprache der Zeit. Man hat ein anderes Bild und heute muss man sich im Nachhinein für etwas entschuldigen, was damals nicht so gemeint hat. Und das geht ihm auf den Sack, um es mal runterzubrechen. So. Und wenn Udo Lindenberg zum Beispiel jetzt auch, was ich verschiedene Titel nicht singt, weil irgendwo kommt meine Ober-Indian, ich glaube, bei zurück, entschuldigen Sie, Ronto, übrigens eine Coverversion, ein Jazz-Titel, auf dem man das geproduziert hat. Und aber dann trotzdem, man darf nicht mehr Indianer sagen, aber man kann sein Album trotzdem Apache 201 nennen, da wird es ja irgendwann absurd. Ja? Oder Frauen sind Menschen, die Milch geben. Diesen ganzen Blödsinn, da hat er keinen Bock mehr darauf. Und das hat natürlich insofern für Wirbel gesorgt, weil dann Moderatoren, die rumschleimen, Mickey Beisenherz heißt der Kollege, auch den kenne ich, wo ich denke, du weißt ganz genau, was Thomas Gottschalk meint. Du tust so, als wüsstest du es nicht, damit du deinen Job behältst. Und das ist schwierig und jeder merkt es. Das merken wir ja bei ganz vielen Moderatoren. Lanz bricht manchmal aus. Du weißt ganz genau, was der Mann meint, aber man hat zu dir gesagt, du darfst es nicht merken und du bist einfach nur ein Schleimer. Hast du es nötig? Und die Antwort lautet, ja! Du bist eben ein Schleimer und nur die Schleimspur ist die Möglichkeit, auf der du nach oben kommst, weil du einfach nicht aufrecht gehen kannst. Und das finde ich bei Gottschalk geil, dass er das nicht macht. Ich war nie ein großer Fan von Gottschalk. Ich bin ihm mal begegnet auf der internationalen Funkausstellung. Als er mich sah, hat er sofort die Glastür zugemacht, die ist dann eingerastet, damit wir nicht aufeinandertreffen. Ich weiß nicht warum, ich fand ihn eigentlich voll lustig. Vielleicht hatte der Angst, ist mir glaube ich schon bei Lanz so gegangen, habe ich auch mal getroffen, die haben Angst vor mir. Ich war mit mir gesehen werden. Oh. Ja, weiß ich nicht. Aber trotzdem, ich sein Buch, das kann man mal durchlesen und es ist auch kein alter Mann, der sich aufregt, dass er nicht mehr gefragt wird. Das stimmt nicht. Genau wie Stefan Raab, wenn er zurückkommen würde, würde er seine Zuschauer machen. Aber das, was er anspricht, ist einfach nur, dass uns Sprache diktiert wird und eine Haltung diktiert wird und zwar von oben. Und damit sollten wir alle ein Problem haben. Weil dass sich Sprache entwickelt, das wissen wir. Jugendsprache entwickelt sich von unten. Wenn jetzt aber jemand von oben kommt und sagt, ab jetzt darfst du das nicht mehr sagen. Wenn du es sagst, kommst du gleich in irgendeine Ecke und die bestimmen wir. Dann wird es problematisch, weil das ist Gängelung. Das ist du sollst es nicht nur sagen, du sollst auch nicht mehr denken, du sollst die Schere im Kopf entwickeln. Und da macht Gottschalk nicht mit. Und das finde ich gut. Ja, ja, sollten wir alle nicht tun, weil das bedeutet Einschüchterung.
Ja, also wir brauchen...
Er lässt sich nicht einschüchtern. Das finde ich gut, ja.
Wir brauchen hier keine große Auto- und Petroindustrie. 2011 Habeck als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag von Schleswig-Holstein. Ja, und es sind aktuell sind von Volkswagen 3 Standorte besonders in Gefahr, geschlossen zu werden. Ich habe mir mal Osnabrück angeschaut und habe mir mal angeschaut, wie Osnabrück auf Kommunalebene dort gewählt hat. Jetzt kann man natürlich argumentieren, Politik, Kommunalebene, Bundesebene, das sind verschiedene Dinge. Aber da haben die Grünen in Osnabrück die meisten Stimmen bekommen. Und wenn wir uns anschauen, was das Deindustrialisierungsprogramm des Mittelstandes und der ganzen Industrie, was da ausgefahren wurde die letzten Jahre, passt das doch voll ins Programm.
Das passt absolut ins Programm, aber das ist eben so, Menschen erkennen irgendwann mal, dass das, was sie gewählt haben, das hatte immer schon mit dem zu tun, wo sie gelebt haben. Und jetzt wählen sie aber, das schaffen ja die Grünen, sie wählen etwas, was dann aber auch passieren soll woanders. Also sie möchten zum Beispiel, dass ganz viele Flüchtlinge kommen, aber nicht bei ihnen in ihrer Villengegend. Das haben wir auch in Hamburg gesehen. Sie sind ja für viele Flüchtlinge und ich bin auch dafür, dass Flüchtlinge, wenn sie da sind, untergebracht werden. Aber irgendwo ist halt Schluss, ist ganz klar. So, du kannst nicht unendlich viele Leute in ein Rettungsboot packen, da geht es unter. Das ist doch jetzt einfach nur Physik. So. Und diejenigen, die sagen, doch, muss Platz sein, sagt, machen wir das bei euch nach. Nee, bei uns nicht. Wir wollen so ein bisschen Latte Macchiato weiter und so. Wir wollen nicht die Probleme, die es theoretisch bringen kann, die wollen wir eben nicht haben. Wir wollen das nicht sehen und so. Jetzt sehen Sie das. Also wir haben bei den Grünen ja auch Leute, die in den Aufsichtsrat von VW geschickt werden. Das sind in der Regel, ist es glaube ich eine Frau oder eine Frau ohne Abschluss, das ist ja das normale Standardprogramm, ohne Abschluss, die Kultur macht im Hamburger Raum für die Grünen und die jetzt einem Autokonzern, dem ersten oder zweitgrößten Autokonzern erklärt, wie man Autos baut. Ich finde das gut, dass es Leute gibt, die auch sagen, sollen die Autos nicht sauberer werden. Das finde ich gut. Ich habe kein Problem damit, weil wenn es nur nach den Autobauern gäbe, hätten wir noch nicht mal einen Katalysator. Weil immer wenn eine Neuerung kommt für die Umwelt, dann hieß ja, die Autoindustrie, wir gehen alle unter, das muss man auch sagen. Ich bin da jetzt nicht auf der einen Seite. Also viele Dinge, die durchgesetzt wurden, wie der Gurt, die Gurtpflicht oder eben der Katalysator oder überhaupt kleinere Motoren und so etwas, das ist auch durch grüne Politik geschehen oder durch Menschen, die grüne Politik wollten, ohne bei den Grünen zu sein. Hör zu, muss das ein V8 sein, der 18 Liter hinten rausbläst, hier ist mein Kind. Das finde ich schon gut mit Umweltzonen, müssen wir alle fahren, wie wir es mal mit Carsharing, das Auto vernünftig einsetzen. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Aber es gibt Dinge, die sind nicht nur Marktgesetze, sondern es gibt Dinge, die kannst du nicht übers Knie brechen. Du kannst nicht sagen, erfinde mal erfinde mal Atomkraftwerke, wo es kein Atomabfall gibt. Das übrigens möchte ich bei der AfD mal anprangern. Die ist ja so für Atomkraftwerke, aber sie beantwortet nicht die Frage, wohin mit dem Atommüll. Da gibt es ja bis heute kein Endlager. Ich bin dagegen, dass man pauschal sagt, machen wir ganz viele Atomkraftwerke, sondern sollten bei dem Mix bleiben, aber gleichzeitig die Forschung, wie schaffe ich es, diesen Atommüll zu recyceln? Ruanda plant da ja etwas. Und nicht sagen, ja, einfach nicht mehr drüber reden. Hey, wohin denn mit? Sollen das unsere Generation, die nächsten Generationen, sollen die auf dem Zeug rumsitzen? Das geht ja auch nicht. Also man kann nicht die Augen zumachen. Man kann sich ja alles, was von den Grünen kommt, ist schlecht und alles von der AfD ist gut, da wird Politik gemacht. Aber zurück zu VW. VW hat ein enormes Absatzproblem und zwar mit Elektroautos, weil sie schließen ja auch ein Werk, verschließen sie in Belgien, ab Februar ist Schluss, da fertigen sie den Q8, so einen Luxusbomber für 160.000 Euro, kannst du vollgetankt mit Strom, glaube ich, 380 Kilometer fahren, es sei denn, es ist Winter, dann wärst du nicht so weit. Ich finde es trotzdem eine gute Technologie, alles wunderbar, sie ist bei uns aber offensichtlich nicht ausgereift oder so teuer, dass sie nicht geht, weil eine Firma wie BYD, also Build Your Dreams, in China verkaufen mehr Autos als die gesamte Branche in Deutschland zusammen. Man kann sich da an Toyota orientieren, zum Beispiel die Japaner. Die bauen sehr viele Benziner, ich glaube 80%, dann bauen sie 15% Hybrid, also beides da ist, wo auch die schlechte Infrastruktur abgedeckt wird für Leute, die sagen, ich würde ja gerne, aber wo soll ich tanken? Und dann haben sie noch 1% Elektro. Elektroautos sind eine gute Sache, ganz klar, aber nicht für jeden Raum, für in der Stadt und so sind sie gut, aber sind noch nicht so ausgereift, dass sie sagt, ich fahre irgendwo hin, kann da relativ schnell laden und zurück, weil erstens ist wo laden, wie lang im Winter, also die Technologie ist etwa da, wo das Automobil war, 25 Jahre nach Erfindung, da geht noch einiges. Das aber über das Knie zu brechen und zu sagen, kauft Elektroautos, ohne die Frage zu beantworten, wo soll ich sie denn tanken? Na, wenn du privat ein Häuschen hast, habe ich nicht, ich wohne nämlich in Duisburg, in der Platte, weißt du, wo soll ich da tanken? Das ist einfach weg, dann darfst du dich nicht wundern. Erstaunlich ist eben nur, dass Volkswagen ja zu über 20% dem Land gehört. Und wenn da die Glocken ausgehen, dann heißt es, dieser auch staatliche Konzern setzt staatliche Politik um und schadet damit seinen Bürgern, die ja auch Steuern bezahlen müssen. Also Deswegen, mich wundert das alles nicht. Das heißt, das sind die Leute, die du gewählt hast, ja. Und das ist das Schlimmste, das hat nicht nur mit dem Aufsichtsrat zu tun. Du hast dir sagen lassen, das hat ja VW damals gemacht, ab so und so bauen die nur noch Elektroautos. Da habe ich mich sehr darüber gewundert, was BMW setzt parallel noch auf Wasserstoff, weil ich gesagt habe, wenn du den Leuten erklärst, du bietest ein Produkt an, dass du ab dann das nur noch Elektro hast, dann könnte es sein, dass du alle Kunden, die das nicht benutzen können, weil sie in der Walachei wohnen, nicht weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht getankt bekommen, dass du die verlierst. So, und dann sagst du, dann müssen die Leute müssen dann gar nichts, die müssen dann nur den Hersteller wechseln. Und die Frage ist, gibt es da noch andere? Und die gibt es. Es gibt ja noch andere. Dann kaufen die halt ein anderes Auto und dann ist das Elektroauto, was sie haben, halt der Drittwagen. Das ist auch so ein Grund, dass ich hätte gerne ein Elektroauto gekauft, wenn es die Reichweite hätte und da, wo ich wohne, wo ich es geladen bekäme, aber es hat nicht die Reichweite. Ich muss nach München fahren und brauche dann dreimal ein Hotel. Als Vertreter kann ich mir das nicht erlauben. Dann, wenn ich an den Charger komme, stehen da aber schon 17 Stück. Das wird immer vergessen. Da gibt es doch einen Schnelllader. Ja, das wissen die anderen 8000 Autos auch. Die stehen da schon. Verliert ja nichts. Und dann ist es eben so, dass mittendrin was kaputt geht, ausgeht und es gibt kein Servicemodul oder ich kriege das Auto nicht geliefert. All diese Dinge. Und dann kommt noch was anderes dazu. Das ist für mich auch entscheidend. Wenn man sich mal die Elektroautos von Volkswagen anguckt, wie sehen die aus? Und das kann ich mit einem Wort beschreiben. Scheiße.
Ja.
Das ist so, wo ich meine, da muss ja jemand, da haben ja Leute Design studiert und
stellen sich, was sie sehen,
ist ja das Best of. Das heißt, die haben verschiedenste Vorstellungen und dann sagen, und das ist das Beste, was ich habe. Und das ist das Beste. Das sieht so unsexy aus, wie du denkst, muss ja das so aussehen? Und das ist auch so ein Argument. Also erstens, ihr habt Management, wo ihr irgendwie auf welche Hupfdohlen hört. Dann habt ihr euch durch die Politik reinreden lassen, gesagt, ab jetzt wird so erfunden und auch ohne Info, du die Leute werben, das dann machen, weil dann klappt das. Das, was die Batterietechnik noch nicht kann, das kann sie, weil wir sagen, die kann das jetzt und dann kann die das auch. Und dann habt ihr den Leuten diktiert, was sie kaufen müssen, weil die ich mir herstellen wollte. Da haben die Leute gesagt, kannst du mich mal gerne haben. Und dann sieht es auch noch so unappetitlich aus, innen so auch mit dem Touchscreen, wo ich denke, habt ihr euch mal Seeker angeguckt oder Tesla hier bekannt? Habt ihr mal angeguckt, das ist so ein bisschen wie, ich habe einen Trabi, der ist jetzt bunt lackiert und auf der anderen Seite haben die wahrscheinlich gar keine Autos, die fahren dort Bentley. Dann träum weiter. Es hat nur einen Effekt, weil wenn Volkswagen, die haben ja Audi, die haben ja Porsche, die haben VW selber und noch Seat gehört noch dazu und dann noch andere Marken, Untermarken, Ducati gehört auch dazu, darf man nicht vergessen. Wenn die abschmieren mit all den Zulieferern von ZF bis Beer, na dann, gute Nacht, Marie. Das ist nicht irgendetwas. Das ist ja auch nicht irgendeine Branche. Das ist die Branche zusammen mit der Chemiebranche und das ist die Deindustrialisierung dieses Landes. Und da sage ich halt eins, das ist halt kein Zufall. Das wird immer vergessen. Was hier passiert, ist Absicht. Deswegen nicht wundern. Das habe ich neulich auch gesagt bei einem Kollegen. Wenn die Mitarbeiter von Volkswagen nicht erkennen, dass beschlossen wurde, dass sie weg können und jetzt nicht auf die Barrikaden gehen, dann sind die eben nicht nur, machen sie nicht nur grüne Autos, dann sind sie auch grün hinter den Ohren und haben es sich besser verdient. Also das ist ja euer Laden, ihr macht das ja, ist ja euer Ding. Und wenn ihr euch dermaßen zum Narren halten lasst von Leuten, die mit einem dicken Salär dann irgendwo in Übersee in ihre Villa einziehen, tut's mir leid. Tut's mir einfach leid. Irgendwann muss man sagen dazu, so geht's nicht mehr und sich unorganisiert mal erheben, weil die Gewerkschaften machen nicht so richtig was, oder? Es könnte damit zu tun, dass die Gewerkschaften vielleicht sowas sind wie Empörungsmanagement und dass da ganz oben jemand sitzt, der mit denen, die abbauen, vielleicht zusammenarbeitet. Vorstellbar? Das wäre ja total korrupt, das wäre ja total hintertrieben, das wäre ja geradezu intrigant. Was ist denn Politik? Das ist doch genau das. Es ist alles Machiavelli. Deswegen beweg deinen Arsch, rette deinen Arbeitsplatz, schließ dich zusammen, sag, ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ich bin nicht gegen Elektromobilität, aber solange die Infrastruktur so aussieht, wie sie aussieht, fahren die Dinger nicht. Und da, wo ihr eine Infrastruktur habt mit Strom, da fahren die Geräte nicht, das ist die Deutsche Bahn. Das ist der Zustand dieses Landes. Vergiss es.
Habeck würde jetzt sagen, zum Volkswagen-Arbeiter, dein Job ist nicht weg. Er ist nur woanders.
Ja, ich meine, er hat ja auch gesagt, unser Freund Habeck, der Kinderbuchautor und Hühnerzüchter, dass wir jetzt stärker zensieren müssen und gleichzeitig und er hat das Vorwort geschrieben zum Reprint von 1984 von Orwell. Man kann das alles nur noch als Realsatire sehen. Das ist Volksfront für Judäa gegen jüdische Volksfront. Aber das wird eben, hat längst aufgehört, eine Komödie zu sein. Es ist nur noch Tragik. So. Jeder Bürger ist aufgefordert, sich die Frage zu stellen, wie weit er das noch mit sich machen lassen möchte, weil es ist der Wohlstand, den wir erarbeitet haben, der hier gerade vor uns abgepackelt wird. Frag dich einfach, warum guckst du dem zu?
Ich sehe auch persönlich keine Lösung in den Gewerkschaften. Die Arbeiter müssen sich selber organisieren. Wir brauchen wieder aus dem Volk heraus, brauchen wir wieder eine starke Vereinigung, die Dinge selbst in die Hand nehmen.
Und Selbstverwirklichung.
Ganz genau. Ja. Ich finde, wir haben das doch ganz gut hinbekommen heute. Von der Zeit haben wir wieder leicht überzogen. Sorry in die Regie. Hast du noch zum Wochenende hin irgendeine kurze Nachricht an die Zuseher?
Ja, klar, immer. Wir haben ja die Tradition des Positiven. Wir haben uns jetzt gerade über Politik unterhalten und was alles nicht so läuft, aber das sind ja alles Probleme, die von Menschen für Menschen gemacht werden. Sich die Frage stellen, ist Politik eigentlich alles oder gibt es noch andere Dinge, wo es besser läuft? Es sollte in deiner Familie besser laufen, wo du ja die Politik mitmachst mit deinen Kindern und sagen, wir wollen den Politikern mal zeigen, wie man auch miteinander Koalitionen bilden kann und wie wir damit umgehen, uns zu entscheiden und wie wir die Machtfrage organisieren. Und dann wissen wir für uns, dass wenn die es nicht können und wir uns auf die orientieren, dass wir da auch auf einen Trick reingefallen sind, dann sollten wir uns auf den Bereich orientieren, wo wir etwas ändern können. Das ist die Familie, das ist die Kommune, da kann man sich auch einbringen. Und ich möchte immer wieder sagen, es gibt so viele Projekte in Deutschland, ich möchte noch einmal Rettenbach nennen, wo Menschen bereits gesagt haben, ach, wisst ihr was, ich schaue mir das nicht mehr an, was alles nicht geht, ich zeige jetzt mal, wie das geht, und da kann man sehr viel Kraft schöpfen. So, und das ist mein Rat, Eigeninitiative sagen, wenn ihr immer alles erzählt, es geht nicht, zum Beispiel, das Brot muss so aufgebacken sein, das schmeckt einfach so, dann muss man mit Brotbacken selber anfangen. Ich habe das gemacht, stell fest, ich backe ein Brot, das ist 2 Wochen lang haltbar, schmeckt Bombe, das muss nicht, dann kaufe ich da eben nicht mehr. Wenn mich jemand, Brot dabei? Nee, ich backe ja selber. Und das hätte ich schon viel früher tun sollen. Ja, wann denn? In der Zeit, die ich mir nicht mehr vom Laptop verbringe, um mir Empörungsvideos bei YouTubern anzugucken, die mir nochmal erklären, wie scheiße alles ist. Das weiß ich jetzt auch, ja, aber das reicht mir, ich mache das ja noch beruflich, aber dann sage ich, okay, statt mir da die Zeit zu verplempern, kümmere ich mich um die Dinge, die ich anders machen kann, wo ich direkt einen Benefit habe und teile das mit meinen Kindern und meinen Nachbarn. Ich stelle einfach Gemeinschaft her und stelle fest, eigentlich ging es anders. Ich mache das jetzt und zwar ohne eigentlich. Ich lebe anders. So, und das gibt einem sehr viel Kraft. So.
Ja, liebe Zuseher, wenn euch diese Art von Interviews gefällt, dann geht auf apolut.net, unterstützt uns mit einer monatlichen Unterstützung. Und ja, ich sage nochmal Danke an dich. Alles Gute für die Zuseher und bis ganz bald.
Vielen Dank und auch danke, dass du, Alex, auf meine Tour gekommen bist. Na, ich bin ja immer noch auf Tour, wenn du auf Sophisticated gehst. Ich habe dich erst nicht erkannt, der hat sich verkleidet, der Typ. Der ist ganz schön groß, hat sich verkleidet und trug grün. Da war ich erstmal irritiert. Was will er mir damit sagen? Jetzt trägt er blau, was will er damit sagen? Also es ist schwierig, aber ich bin ja noch auf Tour. Du hast mich in Frankfurt, war das ja, glaube ich, gesehen. Ich hoffe, wir haben uns danach nicht mehr gesprochen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es ist eine volle Packung. Und ja, ich möchte auch darauf hinweisen, ich biete ja auch noch Kurse an, kreatives Krisenmanagement, wo ich mit all den Leuten reden, die sagen, das ist alles immer so dystopisch. Was kann man machen? Ist gut gebucht, man kann eine Menge machen. Das Erste, was man erkennen kann, ist, man ist als freier Mensch auf die Welt gekommen und ist durch Zivilisation gedrillt worden. Und wenn man sich diese Fäden als Marionette oben mal abschneide, symbolisch, dann sagt man, ich glaube, ich probiere jetzt mal was aus, was ich vor vielen Jahren gelernt habe. Ich habe gelernt zu sprechen und ich habe gelernt zu laufen und ich sollte lernen zu widersprechen und in eine andere Richtung zu laufen, als die uns die Regierung vorgibt. Das muss ich nämlich alles nicht tun und das ist Freiheit.
Danke und bis demnächst.
Bis dann, ciao.
Danke, dass Sie apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.